Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 24. Oktober. Mein Name ist Christian Selus und bei mir sind Stefanie Dirks und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
So, lass uns direkt reinstarten mit einem Thema, bei dem es eigentlich rollen soll, aber es rollt nicht so richtig, nämlich beim Smart Meter Rollout. Da hat es aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur gegeben in dieser Woche. Aktuell muss man vielleicht ein bisschen einschränken. Beziehen sich auf das erste Halbjahr 2025. Stefanie, du hast hier die Zahlen angeguckt. Und ja, so richtig ermutigend sind die Zahlen noch nicht.
Ja, genau. Aber bevor ich was zu den Zahlen sage, vielleicht eine ganz kurze Erklärung, was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Rollout. Und zwar sollen alle größeren Verbraucher ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch ein intelligentes Messsystem bekommen, sowie auch alle steuerbaren Verbraucher, die zum Beispiel eine Wärmepumpe haben oder eine Wallbox. Und bei diesen Pflichteinbaufällen soll Ende des Jahres die Einbauquote bei 20% liegen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal zu erklären, ein intelligentes Messsystem ist nicht nur einfach so ein digitaler Zähler, sondern da muss auch noch ein Gateway dabei sein. Der sammelt dann die Daten und kann die auch an den Netzbetreiber zurückschicken und kann aber auch gleichzeitig so eine Steuerbox enthalten. Die wird dann da drauf geklemmt, worüber dann der Netzbetreiber auch steuern kann. So, also 20% ist das Ziel des Jahresende. Zum Halbjahr waren wir bei 16,4%. Vielleicht ganz kurz zum Verlauf. Anfang des Jahres, also zum Jahreswechsel, lag die Quote bei 14%, zum ersten Quartal bei 15% und jetzt bei 16,4. Wenn man das jetzt so weiterzählt, ungefähr 1 Prozentpunkt pro Quartal, haben wir Ende September, die Zahlen liegen noch nicht vor, auch wenn September schon vorbei ist, hätten wir dann ungefähr 17% und Ende des Jahres 18%. Das reicht natürlich dann nicht.
Also da klafft noch eine ordentliche Lücke, aber das gilt nicht so richtig wohl für alle Messstellenbetreiber, sondern da gibt es gerade auch einen Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen.
Ja, genau. Also die Bundesnetzagentur weist sehr darauf hin, dass von den Größeren deutlich mehr dabei sind, die Rollout-Quote schon jetzt erfüllen. Und gerade bei den Kleineren sind sehr viele dabei, die noch nicht die Rollout-Quote erfüllen und aber auch noch gar nicht angefangen haben. Also es gibt 800 Messstellenbetreiber in Deutschland und 244 davon haben wirklich noch gar nicht angefangen. Jetzt Stand Jahresmitte mit dem Rollout. Darunter sind wirklich sehr viele kleine, allerdings auch so ein paar mittlere. Also da sind so Stadtwerke drunter wie Ingolstadt, Eckernförde, Potsdam, die ja schon so ein paar Messlokationen haben.
Also eine ziemliche Diskrepanz zwischen groß und klein. Auch bei den größeren gibt es manche, die Nachholbedarf haben. Aber auch da sieht man in den aktuellen Zahlen, dass es schnelle Sprünge geben kann. EWE Netz war, glaube ich, jetzt zurückliegend gerade so ein Beispiel, die einen relativ großen Sprung geschafft haben. Auf der anderen Seite zeigt sich zum Beispiel bei Netze BW, dass sie momentan erst bei 13,5% stehen. Also da ist noch einiges zu tun. Nicht nur bei den Kleinen, eben auch bei manchen Großen.
Ja, genau. Also man muss sagen, diese beiden genannten, die dürften zu den 10 größten Messstellenbetreibern in Deutschland gehören. Und also EWE Netz hat es jetzt tatsächlich innerhalb von einem Vierteljahr geschafft, 5 Prozentpunkte zuzulegen. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber ob das alle anderen jetzt auch so schaffen können, das weiß man natürlich nicht. Keine Ahnung. Also nächste Woche sind ja auch die Metering Days in Fulda. Mal gucken, was die Branche da so sagt, wie das dann so einschätzt.
Also man muss sagen, diese Rollout-Zahlen, die sprechen ja da auch irgendwie nicht, also die erzählen nicht die ganze Geschichte, weil es sind letztendlich nur die Zahlen. Es wäre ja interessant zu wissen, wo stehen denn diejenigen, die jetzt womöglich noch nicht angefangen haben? Sind die in den Startlöchern oder haben die diesen Prozess womöglich tatsächlich verschlafen? Die Positivbeispiele, die ihr genannt habt, die zeigen ja, es ist durchaus möglich, innerhalb von einem halben Jahr eine signifikante Zahl von intelligenten Zählern auszubringen. Aber es ist ja gar nicht gesagt, dass die Unternehmen das auch wirklich vorhaben. Dahinter liegt ja ein durchaus komplexer Prozess, ein Planungsprozess. Also es wird sicherlich spannend, was das zweite Halbjahr dann in der Statistik noch bewirkt. Weil wir kennen ja aus anderen Kontexten dieses Windhundrennen am Schluss von einer Frist, wo dann auf einmal alle kommen. Muss auch nicht unbedingt gut gehen, aber ein halbes Jahr kann da ja auch nochmal einen gewissen Schwung reinbringen.
Wobei der Windhund tatsächlich auch weiter rennen muss. Das muss man vielleicht auch dann mal erwähnen, weil dieses Ziel 20% bis Ende 2025, das ist nur ein kleines Etappenziel. Das geht dann weiter bis Ende 2028, muss die Einbauquote bei 50% liegen und dann bis Ende 2030 bei 95%. Also wenn man das bisherige Tempo hochrechnet, kann man gewisse Zweifel haben, ob das tatsächlich schaffbar ist. Und das sind eben nur die Pflichteinbaufälle. Das hat Stefanie gerade erwähnt, wenn man den erreichten Stand da jetzt mal auf alle verbauten Zähler in Deutschland umlegt, stehen wir insgesamt gerade mal bei 3%. Selbst wenn wir dann bis Ende 2030 die 95%-Quote erreicht hätten, dann wären es bei den Pflichteinbaufällen so rund 12-13%. Aber das sind eben nicht die einzigen, weil das sind bei den Pflichteinbaufällen sind das die sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreiber. In vielen Fällen sind das eben Verteilnetzbetreiber zum Beispiel. Aber es gibt eben auch wettbewerbliche Messstellenbetreiber, deren Zahlen kommen nochmal dazu und die verweisen in der letzten Zeit ja immer darauf, dass sie auch ein ordentliches Wachstum haben.
Das ist richtig. Das ist auch ein Punkt, den viele Leute, mit denen wir ja sprechen aus der Branche, immer wieder anführen. Diese Zahlen zu dem Pflicht-Rollout zeigen halt nicht das ganze Bild. Und man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht zu stark auf diesen negativen Fokus beim Rollout versteift. Denn es gibt Dynamik im Markt. Das sagen viele Leute, die da sehr nah dran sind. Zum Beispiel die Hersteller von diesen Smart-Bietern, die ja durchaus an ihren Auftragseingängen auch sehen können, welche Dynamik sich im Markt entfaltet. Und da gibt es Treiber im Markt, die halt in der Statistik nicht erfasst werden und die durchaus der Meinung sind, das darf man durchaus öffentlich dann auch mal honorieren, was da geleistet wird.
Ja, wobei ich muss sagen, 3% sind irgendwie 3%, ne? Also ich meine, da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Und man sieht andere Länder in Europa, die haben halt Quoten von 100%, 98% sind einige Länder. Also da hinkt Deutschland doch schon ganz schön hinterher. Was man sagen muss, wer tatsächlich da so ein bisschen treibt, sind Unternehmen, die eigentlich ursprünglich ein anderes Geschäftsfeld hatten. Also wie Enpal, die eigentlich Dächer mit Solar bestücken. Oder Octopus, die halt so innovative Tarife anbieten. Und diese Unternehmen brauchen für ihr Geschäftsmodell zwingend intelligente Messsysteme. Und deshalb haben die sich dann oft entschlossen, werden wir doch selbst zum wettbewerblichen Messstellenanbieter. Die anderen sind uns zu langsam, sonst kriegen wir unser Produkt nicht in den Markt. Das war halt auch dann oft, glaube ich, ein bisschen aus der Not geboren.
Das ist richtig. Tatsächlich ist es ja auch so, dass viele der Kunden, die Unternehmen, die du angesprochen hast, werden ja inzwischen so ein bisschen als die Innovatoren zusammengefasst im Markt. Die sprechen natürlich Kunden an, die auch keine Pflichteinbaufälle darstellen. Das heißt, die können gar nicht von diesem Pflicht-Rollout erfasst werden. Wenn man da warten würde, bis die tatsächlich messstellenbetreiberseitig Smart Meter bekommen und davon ist abhängig, ob diese Kunden dann tatsächlich einen smarten Tarif, zum Beispiel einen börsengekoppelten dynamischen Tarif, dass sie diesen nutzen können, dann würden wir noch Jahre warten. Und da sagen berechtigterweise, wie ich finde, so Unternehmen wie Octopus und Enpal, du hast sie genannt, nee, da machen wir es selbst. Ne? Aber es ist ein Zuschussgeschäft, auch für diese Unternehmen. Ne? Das ist ja das ganze Thema beim Smart Meter Rollout. So ein bisschen fehlt der wirtschaftliche Anreiz. Ja, deswegen kommen ja die ganzen Netzbetreiber nicht so richtig in die Puschen. Aber dazu muss man sagen, wir trimmen unser Netz seit Dekaden historisch bedingt auf Effizienz. Kein Netzbetreiber kommt auf die Idee, etwas zu verbauen, was er nicht zwingend braucht. Von daher dürfen wir uns jetzt auch nicht wundern, wenn die Netzbetreiber ein-, zweimal mehr als vielleicht auf den ersten Blick notwendig erscheint, aufgefordert werden müssen, Smart Meter einzubauen.
Auf der anderen Seite haben wir gerade im Energiewende-Monitoring ja jüngst nochmal gesehen, dass die Digitalisierung der absolute Schlüssel ist, um unser Energiesystem kosteneffizienter aufzustellen. Der Wirtschaftlichkeitsfaktor ist ein Thema. Deshalb hat, glaube ich, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche auch in ihren Vorschlägen zum Monitoring festgehalten oder zumindest mal einen Satz da niedergeschrieben, dass man den Smart Meter Rollout bei den grundzuständigen Messstellenbetreibern gegebenenfalls ins regulierte Geschäft übergeben könnte, also dass man dort die Verteilnetzbetreiber eben offiziell zuständig macht und die Kosten für den Smart Meter Rollout dann im regulierten Netz liegen, das heißt auf die Netzentgelte umgelegt werden. Das wäre also ein möglicher Ansatz. Andererseits haben auch die Autoren des Energiewende-Monitorings nochmal darauf hingewiesen, dass der wettbewerbliche Messstellenbetrieb eben deutlich besser läuft und dass man ja Bedingungen für den wettbewerblichen Rollout nochmal verbessern sollte und dass man auch Sanktionen vorsehen sollte, dann, wenn eben nichts passiert, sprich Strafzahlung, gerade dort, wo der Smart Meter Rollout komplett verschleppt wird.
Mal so aus Interesse, habt ihr denn schon ein intelligentes Messsystem? Also ich habe noch keins.
Also ich habe tatsächlich einen dynamischen Tarif, aber keinen Smart Meter dazu. Ich habe noch einen Nebenwohnsitz. Da habe ich zumindest mal so eine moderne Messeinrichtung. Also da, wo ich jetzt gerade sitze, in meinem Berliner Homeoffice, da dreht sich tatsächlich noch der Ferraris-Zähler im Keller. Also da ist es richtig oldschool. Ansonsten, nein, ich habe keinen. Ruben, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe auch eine moderne Messeinrichtung. Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, wie sich das ja gehört. Und die ist aber unter 6 kW ganz knapp, sodass ich tatsächlich noch nicht zu den Pflichteinbaufällen gehöre. Ich habe schon, es sieht schon digitaler aus als ein Ferraris-Zähler, mein Zählerschrank, aber es ist noch nicht richtig smart.
Okay, aber wir sehen auf jeden Fall von dem einleitenden Satz, den es beim Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende gibt, dass die Energiebranche der erste voll digitalisierte Wirtschaftszweig in Deutschland sein soll. Da sind wir wirklich noch ein gutes Stück weit davon entfernt und da brauchen wir auf jeden Fall mehr Tempo.
Wobei man muss natürlich sagen, die Netzbetreiber haben auch ganz schön zu tun an anderer Stelle, denn sie sind ja auch sehr konfrontiert mit vielen Netzanschlussbegehren. Ruben, da hast du dich in der letzten Woche mit beschäftigt.
Ja, und bevor der Ruben uns jetzt seine Ausführungen wiedergibt, geben wir kurz ab für eine Marktinformation.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik. Treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Okay, Ruben, dann sind wir wieder zurück und beim zweiten Thema, das Stefanie gerade schon angesprochen hat. Mhm. Ein Thema, das wir auch in der letzten Woche hier im Podcast mal wieder aufgegriffen haben, nämlich das Problem der Netzanschlüsse. Die Netzbetreiber sind konfrontiert von vielen, vielen Anfragen im ländlichen Raum, im Übertragungsnetz sind das vor allem die Großbatteriespeicher. Du hast in dieser Woche mit einem Netzbetreiber aus dem Raum Frankfurt gesprochen und Frankfurt ist das Stichwort, genau. Ein absoluter IT-Hotspot, der hat wahrscheinlich ganz andere Sorgen.
Ja, genau. Aber das Thema Netzanschlüsse ist genannt, darum geht's. Der Netzbetreiber, um den es geht, das ist Syna, das ist eine Tochter, die Netztochter von Syvac. Das wiederum ist ein Unternehmen, das zum E.ON-Konzern mehrheitlich gehört. Die haben ein Netz, ein Versorgungsgebiet, das verteilt sich tatsächlich über 4 unterschiedliche Bundesländer, aber hauptsächlich an der Kante Hessen, Rheinland-Pfalz. Da gehört dann auch der Frankfurter Raum dazu. Und das ist, wie du gesagt hast, ein absoluter Hotspot für Rechenkapazitäten, die da aufgebaut werden, weil da in dem Raum ja ein wichtiger europäischer Internetknotenpunkt zu Hause ist. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber da ist irgendwo das Internet zu Hause. Und deswegen werden da viele Rechenzentren gebaut, weil es da auch immer um die Nähe geht. Und der Netzbetreiber hat geschildert, dass es jetzt aktuell 24 Netzanschlusszusagen für Rechenzentren gibt in dem Netzgebiet im Frankfurter Raum. Und die haben insgesamt ein Volumen von, das muss man sich wirklich mal vorstellen, 1,6 Gigawatt Anschlussleistung. Das ist doppelt so viel, wie das gesamte Netz von Syna an Höchstlast aktuell hat. Ja, und die werden also dann, die sind zugesagt, die werden künftig gebaut. Es könnten noch sehr viel mehr sein, aber das kann Syna aktuell gar nicht mehr aufnehmen. Deswegen haben sie sozusagen die Reißleine gezogen. Ja, aber das haben sie auch schon vor einiger Zeit gemacht. Das ist jetzt nicht brandneu, aber sie können aktuell neue Rechenkapazitäten, die wirklich wahnsinnig energieintensiv sind, erst nach 2032 ans Netz bringen. Also jeder, der jetzt auf die Idee kommt, im Frankfurter Raum ein Rechenzentrum aufzubauen, weil wir wissen alle, künstliche Intelligenz und so weiter, wir brauchen einen wahnsinnigen Zuwachs an Rechenkapazitäten weltweit und wir würden in Deutschland davon gerne auch welche bauen, damit wir sozusagen die IT-Kompetenz im eigenen Land haben. Ja, die werden jetzt natürlich ein bisschen vertröstet auf 2032 und folgende Jahre. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, ein Downer. Ja.
Ja, man fragt sich ja so ein bisschen, warum bauen die Rechenzentrumsbetreiber ihre Rechenzentren denn nicht einfach im Norden? Weil da ist Windstrom, ja, da wäre genug Strom. Aber ich habe das mal nachgefragt und so wie ich das gehört habe, wollen die Rechenzentrumsbetreiber wirklich da in diesen Hotspot auch, weil für Handelsaktivitäten wohl sehr schnelle Reaktionszeiten von wirklich so Millisekunden notwendig sind. Und das funktioniert dann tatsächlich wohl besser, wenn die Rechenzentren da vor Ort sind, wo halt auch die Händler sitzen.
Das ist die sogenannte Latenz. Das ist für Rechenzentren sozusagen die Messgröße, an der sich alles bemisst. Und deswegen ist Frankfurt da an diesem Stelle einfach so ein wichtiger Standort. Wie gesagt, da werden auch schon wahnsinnige Projekte hochgezogen. Aber das Netz lässt aktuell mehr nicht mehr her. Und man muss dazu sagen, Syna tut schon, was dieser Netzbetreiber kann, um das möglich zu machen. Die verhandeln mit den Leuten. Marcel Rohrbach, der Geschäftsführer, sagte, wir suchen da nach Lösungen. Wie viel Rechenleistung braucht ihr denn im ersten Schritt? Müssen das wirklich 100 MW plus sein? Fangt ihr nicht auch erst nach und nach an, eure Server aufzustellen? Und so wird da wirklich geguckt, wie kann man das machen? Aber die sind absolut am Limit. Wahnsinn.
Aber es gibt eben dann wiederum auf der anderen Seite auch Profiteure von dieser Entwicklung und dazu gehört zum Beispiel Berlin. Stefanie hat gerade gesagt, ne, man könnte mehr im Norden bauen. Tatsächlich sieht man auch in anderen Bundesländern mittlerweile einen Aufwuchs von Rechenzentren oder zumindest auch von vermehrten Anfragen. In Nordrhein-Westfalen ist das zum Teil auch der Fall, auch in Bayern, klar, Großraum München. Aber auch gerade Berlin gehört mittlerweile da zu den Profiteuren. Zumindest was die wirtschaftliche Sichtweise angeht. Auch hier hat der Netzbetreiber aber damit ordentlich zu tun. Ruben, du hast es gerade gesagt, bei der Syna in Frankfurt 1600 MW an Projekten, die dort angeschlossen werden wollen. In Berlin gab es allein im Jahr 2024 Anfragen von Rechenzentren mit 1000 MW. Und der Stromnetzbetreiber in Berlin heißt auch Stromnetz Berlin. Der hat sich jetzt vorgenommen, die Kapazität der Stromnetze innerhalb von 10 Jahren zu verdoppeln. Da muss man auch vielleicht nochmal auf die Zahlen gucken. 2200 MW sind momentan verfügbar. Da kann man sich schon vorstellen, wenn man allein in einem Jahr mal eine Anschlussanfragen in Summe von 1000 MW kriegt, ist es eine riesige Herausforderung. Die wollen es knapp verdoppeln auf 4100 MW, investieren dafür ab sofort jedes Jahr rund 500 Millionen Euro. Und ganz spannend in Berlin ist eigentlich, dass die ein anderes Verfahren bei den Netzanschlussverfahren ausgewählt haben. Also wir hatten vorhin auch bei den Smart Mietern das Windhund-Prinzip. Das gibt es ja bei den Netzanschlussverfahren auch. Haben wir in der vergangenen Woche nochmal intensiv darüber gesprochen. Wer zuerst in der Schlange steht, kommt auch zuerst dran. So ist es im Übertragungsnetz. So handhaben es auch viele Verteilnetzbetreiber wie Sünert, die das vielleicht auch gar nicht so müssen, sondern auch andere Methoden auswählen könnten. Berlin hat ein sogenanntes Repartierungsverfahren gestartet. Da werden die freien Kapazitäten einmal pro Jahr auf sämtliche Antragsteller verteilt. So, das hat natürlich auch Nachteile, weil dann einzelne Antragsteller gegebenenfalls eben nicht die gesamte Leistung kriegen, die sie beantragt haben, sondern da Abstriche machen müssen. Auch Stromnetz Berlin sagt, wir sind mit den Unternehmen, die ans Netz wollen, im Austausch und haben es eigentlich bisher gut geschafft, dass alle auch diesen Weg mitgehen. Es gibt wohl ein Unternehmen, das eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur eingereicht hatte. Womöglich sind inzwischen vielleicht auch nochmal welche dazugekommen, weil es natürlich einfach echt jetzt gerade so einen richtig extremen Run auf die Speicherkapazitäten gibt. Aber da sieht man auf jeden Fall, es gibt andere Modelle. Die Bundesnetzagentur hat dieses Modell auch mal in der Branche konsultiert, mal gehört, was haltet ihr davon? Und da war die Begeisterung insgesamt dann doch nicht so groß. Also es wird auf jeden Fall nicht zu einem neuen Standardmodell, aber es ist eine Möglichkeit. Und wir sehen auf jeden Fall, die Netze sind das absolute Nadelöhr. Einerseits der Energiewende, aber eben auch der Wirtschaftsentwicklung. Wenn wir jetzt mal auf diese Rechenzentren gehen und auf so eine Zukunftsbranche, die ja momentan auch eben eine starke Entwicklung zeigt in Deutschland. Also das Netz gibt das Tempo vor und muss absolut zulegen, sonst haben wir halt in verschiedenen Bereichen in Deutschland ein Problem.
An der Stelle können wir ja gerne nochmal den Bogen schlagen zu dem Smart-Meter-Thema, was wir eingangs hatten. Ja, also wir sehen, dass hier viele Netzbetreiber, wenn wir Netzanschluss begehren, wenn wir das Thema haben, da reden wir von Speichern, von Rechenzentren, von Industrie und so weiter. Das ist ja auch schon sehr weit gefächert. Da sehen wir, dass viele wirklich am Limit agieren. Dann haben wir ganz viele andere Themen, die ja noch oben drauf kommen. Ich sag mal sowas wie Redispatch 2.0, häufige Veränderungen bei diesen ganzen Marktkommunikationsgeschichten. Da kann man schon im Gesamtbild verstehen, warum der Smart Meter Rollout jetzt zwangsläufig nicht die oberste Priorität haben muss, auch wenn es da eine klare gesetzliche Vorgabe gibt, was den Pflicht-Rollout angeht. Da sehen wir im Gesamtbild schon, dass es Gründe gibt, warum Netzbetreiber herausgefordert sind, diese Vielzahl der Aufgaben, vor denen sie stehen, da irgendwie zu priorisieren und umzusetzen.
Und ja, viele Netzbetreiber sind natürlich auch wirklich sehr klein, ne? Was ja gerade der Bundesnetzagentur auch
absolut
ein Dorn im Auge ist, die piekst da ja gerne mal ein bisschen dagegen.
Ja, also natürlich haben viele kleine angesichts der Komplexität der Herausforderung echte große Aufgabe vor sich. Aber es gibt eben auch die Kleinen, die durchaus damit gut klarkommen und wiederum Große, die weniger gut klarkommen. Also da gibt es ein gemischtes Bild. Aber Deutschland hat natürlich einfach auch europaweit einen Sonderstatus mit einer riesigen Zahl an Netzbetreibern. Und da werden wir sehen, wie da die Entwicklung weitergeht, weil die Aufgaben werden sicherlich nicht kleiner, die Herausforderungen sind riesig groß. Da muss man sich, glaube ich, dann auch mal schützend vor die Netzbetreiber stellen. Gut, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema und machen einen harten Cut, weil wir müssen nach Brüssel gucken, auf Verhandlungen auf europäischer Ebene. Da war in den letzten Tagen jede Menge los. Die EU hat sich nicht nur auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland verständigt, wonach schon ab 2027 kein russisches Gas mehr in die EU strömen soll, also ein Jahr früher als bisher gedacht. Am Donnerstag haben sich die Staats- und Regierungschefs auch in Brüssel getroffen und haben dort unter anderem auch erstmal grünes Licht für ein neues Klimaziel im Jahr 2040 signalisiert. Das verlangt das EU-Klimagesetz. Dort gab es bisher nur ein Ziel für 2030, auch eins für 2050. Jetzt sollte ein neues Etappenziel 2040 kommen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, 90% CO2-Minderung gegenüber 1990 soll das Ziel für 2040 sein. Das müssen jetzt die EU-Umweltminister bei ihrem Treffen am 4. November dann konkretisieren. Dann werden wir davon sicherlich nochmal hören. Also ja, die europäischen Staats- und Regierungschefs sagen ja zum Klimaschutz, aber sie sagen auch ein bisschen jein, weil an einer anderen Stelle haben sie auch ziemlich aufgeweicht. Unter anderem das ja in Deutschland heiß diskutierte Thema Verbrenner aus. Da haben sie sich jetzt dafür ausgesprochen, dass es eine Flexibilisierung geben soll. Und Flexibilisierung ist dann im Zusammenhang mit dem Klimaschutz meistens keine gute Botschaft. Es wird wahrscheinlich eine Abkehr davon geben, dass ab 2035 nur noch E-Autos auf die europäischen Straßen kommen sollen. Es wird erweitert, es sollen auch Plug-in-Hybride oder Verbrenner mit sogenannten Range-Extendern dann weiterhin noch neu auf die Straßen kommen dürfen. Auch das wird jetzt weiter konkretisiert. Da muss man sagen, da hat sich dann am Ende die deutsche Position durchgesetzt, wobei die deutsche Position nicht ganz so einheitlich war. Die SPD hat sich da lange schwer getan. Wir haben ja unter anderem auch mit Armand Zorn, der für die Energiepolitik zuständig ist, in der SPD-Bundestagsfraktion gesprochen, der gesagt hat, nee, Verbrenner aus, will er nicht dran rütteln. Am Ende des Tages ist die SPD den Weg aber mitgegangen und nun jetzt auch, trotz Widerstands aus Italien und Frankreich, auch die anderen europäischen Länder. Und auch bei dem Klimaziel 2040 soll es mehr Flexibilität geben, Direct Air Capture ist ein Stichwort, also die Entnahme von CO2 aus der Luft oder auch die Erbringung von CO2-Minderungen außerhalb der EU. Auch das soll für eine gewisse Flexibilisierung der Ziele sorgen und man stellt sich schon darauf ein, naja, mit den bisherigen Maßnahmen und Methoden werden wir die Ziele wahrscheinlich nicht so ganz schaffen. Also da brauchen wir irgendwie noch anderes. Und auch beim ETS2 gab es beim Gipfel eine Botschaft. Auch da verlässt die Staats- und Regierungschefs ein bisschen der Mut. Der soll nicht wie geplant mit recht strikten Vorgaben im Jahr 2027 starten, sondern es gibt gewisse Stabilisierungsmaßnahmen, die erstmal dafür sorgen sollen, dass die Preise für CO2 im Wärme- und Verkehrssektor nicht so stark ansteigen. Für Deutschland wird das wahrscheinlich bedeuten, dass der CO2-Preis erstmal sogar nach unten gehen wird und erst perspektivisch wieder steigen wird. Auch über das Thema ETS2 haben wir in der vergangenen Woche gesprochen und man darf gespannt sein, wie es beim ETS1 weitergeht. Das ist der Emissionshandel für Industrie und den Stromsektor. Da gibt es auch aus der Industrie massiven Widerstand dagegen, dass es ab Jahreswechsel weniger kostenfreie CO2-Zertifikate geben soll. Also ja, da wird ganz schön gesägt und gebohrt an den Klimamaßnahmen, auch wenn es ein neues Klimaziel für 2040 geben soll. Ziele sind schnell gesetzt, aber die müssen natürlich mit Maßnahmen auch hinterlegt werden, mit ambitionierten Maßnahmen. Und da gibt es momentan ja so das ein oder andere Fragezeichen.
Ja, spannend. Ich denke mal, inzwischen angekommen ist, mit welchen Preissteigerungen dieser Emissionshandel dann offenbar sich niederschlagen wird in der Zukunft. Das hat dann offenbar so langsam den einen oder anderen erreicht. Und deswegen, so erklärt sich vielleicht auch dieser starke Lobbyismus in dem Bereich in den letzten Monaten.
Ja, klar, gerade an der Tankstelle wird natürlich so ein CO2-Preis dann durchaus mal sichtbar oder auch zum großen Thema. Schon.
Ja, wobei, dann kann man ja auf ein Elektroauto setzen.
Das wäre eine Alternative, aber wie wir feststellen, ist das eben noch nicht so verbreitet und auch gesellschaftlich immer noch irgendwie ein Stück weit umstritten. Ob das in 10 Jahren immer noch der Fall ist, das werden wir sehen. Mal gucken, ob wir dann immer noch hier im Podcast drüber sprechen. Bis dahin ist noch ein langer Weg. Stefanie, kurzer Blick auf unsere sonstige Berichterstattung. Was war sonst noch los?
Ja, Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt haben einen Bericht veröffentlicht. Da ging es um mögliche Preismanipulation. Es gab im letzten Winter sehr hohe Preise zum Teil an der EPEX Spot, also im Stromhandel im kurzfristigen. Aber es gab keine erkennbaren Marktmanipulationen. Gerne mal reinlesen. Ein spannendes Thema.
Ja, alles nachzulesen, auch die Themen, über die wir heute gesprochen haben, auf www.energate-messenger.de oder auch at.ch für Österreich und die Schweiz. Auch dort berichten unsere Kolleginnen und Kollegen immer brandaktuell über die spannendsten Energiethemen. So, das soll es gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank, ihr zwei. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.